Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist unglaublich, dass man sich als Bundesinnenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss,
sagte Horst Seehofer. Ja, manch einer hat sich da wahrscheinlich staunend Augen und Ohren gerieben, denn bislang war der deutsche Innenminister ja nicht unbedingt dadurch aufgefallen, dass er sich für eine sehr humanitär orientierte Flüchtlingspolitik ausgesprochen hat, sondern eben eher durch seine Härte, Stichwort Grenzkontrollen etc., Grenzschließungen. Nun hat er aber maßgeblich eine Koalition der Willigen mitgeschmiedet, die aus Seenot gerettete Flüchtlinge in Europa verteilen will. Wir sprechen über die Gründe für seinen Sinneswandel und darüber, wie diese Regelung aussieht. Und wir sprechen über den Glauben. Ursprünglich wollte ich vor allem über die Reformfähigkeit der katholischen Kirche sprechen. Irgendwie ist dann aber auch ein Gespräch über den sinnstiftenden Charakter kircheninterner Auseinandersetzung draus geworden. Also wir rollen die katholische Kirche heute mal ein bisschen von innen auf und stellen ein paar Sinnfragen. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. In diesem Sommer haben wir ja mehrfach erlebt, dass private Flüchtlingsrettungsschiffe wochenlang auf dem Mittelmeer umherschipperten, weil sie nicht in italienische Häfen einlaufen durften. Die Situation an Bord wurde dann viel, viel schlimmer für die Menschen. Insbesondere Italiens Innenminister Salvini hatte das Einlaufen der Schiffe ja abgelehnt, ist da auf kompletten Konfrontationskurs gegangen. Seine Argumentation war auch, dass Europa Italien mit den angelandeten Flüchtlingen alleine lassen würde, weil es nach wie vor keine Regelung in Sachen Flüchtlingsverteilung gibt. Jetzt hat sich einiges geändert. Salvini ist nicht mehr Innenminister von Italien und es soll eine Koalition der Willigen geben. Also europäische Länder sollen sich bereit erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen. Auch Deutschland. Mitverhandelt und maßgeblich mit vorangebracht hat das Ganze Horst Seehofer, deutscher Innenminister. Bevor wir jetzt in die Details der Vereinbarung einsteigen und auch über die Defizite sprechen, die es noch gibt, Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio, hat Seehofer jetzt plötzlich ein Herz für Flüchtlinge?
Naja, das Herz würde ich ihm tatsächlich nicht absprechen, auch vorher schon nicht. Es gab heute ein Interview mit Burkhard Lischke, der dem Spiegel gesagt hat, dass er gelernt habe, dass Horst Seehofer viel mehr Facetten hat, als er vorher dachte und vor allem ein großes Herz. Ach. Aber was tatsächlich eindeutig der Fall ist, ist, dass sich die Akzente verschoben haben. Noch im vergangenen Sommer, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da waren 234 Menschen auf der Lifeline. Das war eines der ersten Male, dass sich diese Frage gestellt hat. Und der Kommentar Horst Seehofers dazu war, wichtig ist es, keine Präzedenzfälle zu schaffen. Mhm. Und das klingt jetzt, du hast ja den Ton eben schon eingespielt, anders, den Ton zu Beginn dieses Podcasts. Aha. Unglaublich, dass man sich verteidigen muss. Und dieser Satz ist dann doch sehr ähnlich wie der von Angela Merkel im Sommer 2015. Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Und wir erinnern uns, damals war Horst Seehofer nicht ihrer Meinung. Mhm. Also, da hat sich was verschoben und er begründet das unter anderem mit den geringen Zahlen derer, die jetzt wirklich gerade bei der Seenotrettung betroffen sind. Das stimmt auch. Mhm. Deutschland hat tatsächlich ein Viertel letztendlich zugesagt aufzunehmen von denen, die in den vergangenen Monaten da auf diesen privaten Rettungsschiffen waren. Gekommen sind davon, weil andere noch in der Sicherheitsüberprüfung sind, 225. Hm. Aber auch wenn das geringe Zahlen sind, wir erinnern uns an das Gerangel innerhalb der Unionsfraktion, was fast die Bundesregierung auch und auch die Unionsfraktionsgemeinschaft zum Platzen gebracht hätte. Da ging es um die Zurückweisung an der Grenze und da geht es um noch viel weniger Leute. Mhm. Und da ging es ihm eben nach eigenen Angaben um Ordnung, ums Prinzip. Das ist hier also offenbar in den Hintergrund getreten. Mhm. Aber dahinter steckt natürlich Rationalität. Okay. Es geht natürlich darum, erstmal dieses sinnlose und unwürdige Verfahren zu beenden, in dem also letztendlich ja doch alle Leute aufgenommen werden von europäischen Staaten, aber eben wochenlang vorher, möglicherweise bis zu wochenlang vorher durch die Gegend schippern und dann eben zuerst Kranke und Schwangere von den Booten dürfen und so weiter. Aber es geht vor allem um das große Ganze. Es geht um die Flüchtlingspolitik in Europa allgemein. Mhm. Denn in Italien sind Bilder dieser umherirrenden Boote vor allem Symbol dafür, dass Italien alleingelassen wird. Zumindest nach Lesart des früheren Ministers Matteo Salvini. Jetzt haben wir eine neue Situation, eine neue Ministerin. Und Seehofer hat, ohne Italien direkt zu nennen, in einer Pressekonferenz angedeutet, worum es ihm geht. Wenn Italien alleingelassen würde oder sich alleingelassen fühlte und wieder dazu übergehen würde, durchzuwinken, dann haben wir wieder eine ganz andere Situation und die will er offenbar vermeiden und von der neuen europäischen Herangehensweise eben ganz zu schweigen.
Okay, also ich fasse kurz zusammen, Horst Seehofer hat sehr wohl ein Herz und diese neue Regelung da ist durchaus rational begründet. Vielleicht gucken wir uns das einfach nochmal gemeinsam an. Also diese Koalition der Willigen, die sich da jetzt geformt hat, wo aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufgenommen werden, wie funktioniert das Ganze?
Kurz gesagt, kommt ein Schiff mit aus Seenot Geretteten, dann soll nicht mehr das bisherige Verfahren greifen, nachdem eben zuerst ein Mitgliedstaat die Kommission einschalten muss. Mhm. Erst dann kann derzeit, das ist ja eine immer noch gültige Regel, kann derzeit die Kommission auf die Suche nach aufnahmewilligen Ländern gehen. Und erst wenn genügend Aufnahmeplätze gefunden sind, darf das Schiff anlanden. Stattdessen sollen die Quoten von vornherein feststehen. Das heißt, das Schiff kann zum Beispiel in Malta oder auf Lampedusa einlaufen. Die Sicherheitsüberprüfung soll innerhalb, das ist wichtig, innerhalb von 4 Wochen erledigt sein. Ich habe ja eben auch gesagt, wie weit diese Zahlen auseinandergehen von Zusagen und tatsächlich gekommenen Menschen, weil das einfach im Moment Wochen und Monate dauert. Und die Menschen bekommen dann ihre Asylverfahren in den aufnehmenden Staaten. Mhm. Das ist die Theorie. Tatsächlich haben sich bisher offenbar nicht genug Staaten gefunden, die mitmachen. Mhm. Quoten gibt es deshalb auch noch keine. Auch die 25%, die Deutschland zusagen wollte, finden sich in dem Dokument nicht wieder und man hat sich bis Oktober vertagt.
Wenn ich das Ganze richtig verstehe, heißt das aber auch, das Dublin-System wäre theoretisch, wenn das jetzt alles umgesetzt würde, außer Kraft gesetzt?
Nein.
Okay.
Das ist aber wichtig, dass wir darüber sprechen.
Ja.
Das hat mit Dublin nichts zu tun. Ich habe eben gesagt, um welche Zahlen es geht. Mhm. Das ist ein kleines Sonderproblem, das besonders sichtbar ist durch diese Dramatik Leben und Tod bei der Seenotrettung und durch dieses unwürdige Spiel, das man eben sieht. Aber Dublin ist ja eine allgemeine Zuständigkeitsregel. Mhm. Und die gilt natürlich für die viel, viel mehr Flüchtlinge und Migranten, die in Europa insgesamt ankommen. Und tatsächlich ist es so, das funktioniert schon lange nicht mehr, aber nicht wegen dieser Regelung. Was neu ist, ist, dass jetzt auch Horst Seehofer in einer neuen Weise Dublin in Frage stellt. Er hat in dieser Pressekonferenz, in der er sich verteidigt hat, in der er aber auch berichtet hat von dem Treffen mit seiner Amtskollegin Luciana Lamorgese, da hat er danach eben auch gesagt, er hätte ihr gesagt, so ungefähr, dass er Verständnis dafür habe, dass die Staaten, die nach Dublin ja erstmal zuständig sind, das heißt die Erstankunftsstaaten, dass es nicht sinnvoll ist, dass die diese Last alleine tragen. Das sind neue Töne. Und wie es mit Dublin weitergeht, muss man sehen. Es ist ja so, dass es 7 Gesetze oder 7 Regelungspakete gibt auf europäischer Ebene. 5 sind weitgehend abgestimmt, hat man sich darauf geeinigt. 2 sind noch offen und das betrifft eben vor allem Dublin, daran hängt es. Aha. Und Stefan Mayer, der Staatssekretär im Innenministerium, parlamentarischer Staatssekretär, hat bei uns in der Diskussion am Mittwochabend angedeutet, dass man möglicherweise völlig von vorne anfangen will und das gesamte Flüchtlingsrecht, das europäische, neu verhandeln will. Also da ist vieles in Bewegung, aber es ist auch nach wie vor diese Pattsituation, dass dieser gordische Knoten nicht recht zu lösen ist.
Und um diesen gordischen Knoten zu lösen, könnte ja jetzt theoretisch auch dieses Zeichen von Horst Seehofer hilfreich sein, weil im Prinzip deutet er da ja schon mehr innereuropäische Solidarität an, also dass Deutschland zu mehr innereuropäischer Solidarität bereit ist, wenn ich das jetzt wohlwollend deuten würde.
Also erstmal ist das ja, was er vorgeschlagen hat, genau die Solidarität, die Deutschland schon immer geübt hat. Mhm. In diesen Fällen hat Deutschland in der Vergangenheit immer etwa 1/4 der Leute aufgenommen. Nur eben nach diesem ganz anderen und schwierigen Verfahren. Mhm. Das betraf aber eben nur die aus Seenot Geretteten. Was interessant war, war die Art der Argumentation, dass es aus dem Innenministerium heißt, wenn man einen sinnvollen Verteilungsschlüssel anlegen wollte, der auch nach Wirtschaftskraft und Einwohnerzahl und Ähnliches geht, dann wäre Deutschland bei gut 21% und da ist doch 25 nicht so weit entfernt. Das heißt, das wäre eine Verteilungsregel, die gar nichts mehr mit Dublin zu tun hätte. Mhm. Und insofern ist das, auch wenn es für die Seenotrettung nicht neu ist, für das Handeln in der Vergangenheit, aber es ist tatsächlich, wie du sagst, ein neuer Ansatz mit einer anderen deutschen Solidarität in Europa. Und es ist vor allem eben eine sogenannte Koalition der Willigen, wie man immer so schön sagt. Das heißt, es ist eben jetzt so, dass sich einzelne Länder bereit erklären, voranzugehen. Und dass man damit nicht mehr dieser Totalblockade der Visegrad-Staaten ausgeliefert ist. Das ist jetzt nur für die Seenotrettung der Fall. Ob das Schule macht, muss man sehen. Auf jeden Fall hat diese ja sehr kleine Regelung, ist auf sehr viel positives Echo gestoßen, weil da eben so Elemente drin sind, von denen eben viele hoffen, dass man da jetzt insgesamt diese Blockaden leichter lösen kann, muss man sehen, ob das in die Richtung geht.
Wobei man ja auch sagen muss, dass Deutschland sich sozusagen eine Exit-Option gelassen hat, weil wenn es mehr Flüchtlinge wieder werden sollten, du hast jetzt gesagt, es geht nicht um so viele, aber das hat Horst Seehofer ja auch nochmal betont, wenn es mehr werden, dann kann Deutschland theoretisch wieder aussteigen.
Ich wäre gespannt, wie das gehen soll. Man stelle sich vor, es wären viel mehr. Das heißt, es sind dann auch viele auf dem Mittelmeer. Und in der Situation sagen die Staaten, die bisher noch dafür gesorgt haben, dass die Leute aufgenommen werden, wir machen jetzt nicht mehr mit. Also das wäre eine Option, die tatsächlich sehr schwer zu vermitteln und sehr schwer umzusetzen wäre. Aber sie steht drin, das stimmt. Und es ist formuliert an zwei verschiedenen Stellen. Einmal geht es tatsächlich um die Belastung der Staaten. An anderer Stelle wird das gespielt über den Vorwurf an die Schlepper. Das ist also heißt, wenn die Schlepper diese Situation und diese Regelung ausnutzen, dann würde man sich da wieder rausziehen. Man muss allerdings ohnehin dazu sagen, diese ganze Regelung ist erstmal befristet auf 6 Monate. Die ist verlängerbar. Aber angedacht ist, dass sie im Oktober in Kraft treten soll, wenn man also dann hoffentlich Quoten gefunden hat. Und dann gilt die 6 Monate im Winter, wenn sowieso sehr wenige Leute übers Mittelmeer kommen. Also böse könnte man auch sagen, eine Schönwetter, weil eben diese Ausstiegsklausel drin ist, eine Schönwetterregelung für den Winter. Nur liegt eben an Symbolik sehr viel mehr als das drin. Und deswegen wird das auch so sehr breit positiv aufgenommen oder also auf der einen Seite und ist eben auch so umstritten.
Positiv aufgenommen, ja vor allem auf der europäischen Ebene. Ich glaube, wir müssen vielleicht aber auch noch mal ganz kurz in die Union reingucken, weil da gibt es ja durchaus Widerspruch, oder?
Es gibt Widerspruch von der AfD, es gibt starken Widerspruch von der FDP und es gibt Widerspruch in Teilen der Union. Wir haben zum Beispiel einen wahlkämpfenden Mike Moring, CDU Thüringen, der von einem verfehlten Signal gesprochen hat. Und es ist natürlich eben tatsächlich eine Kehre. Es ist ein neues Signal, das man gibt. Und offenbar meinen einige, dass man das schwer vermitteln kann. Andrea Lindholz, CSU, die Vorsitzende des Rechtsausschusses, sagt, man sollte doch wenigstens nur die aufnehmen, die auch gute Chancen auf Anerkennung haben. Das wäre aber wiederum Italien nicht zu vermitteln. Das hatte zumindest vorher Salvini nicht mitgemacht. Heute war Horst Seehofer ja im Innenausschuss. Und nach dem, was zu hören ist, gab es da wohl weniger Kritik. Das kann auch daran liegen, dass die Quote derer, die irgendeine Art von Schutzstatus bekommen, etwas höher ist als sonst im Schnitt, bei fast 50%. Das heißt, dass der Unterschied nicht ganz so groß ist zwischen denen, die gute Anerkennungschancen haben und erstmal alle aufnehmen. In jedem Fall geht es nicht um Kontingente für Schutz, sondern es geht darum, dass sie eben tatsächlich nach Deutschland kommen, um hier ein Asylverfahren zu bekommen und eben auch abgelehnt werden können.
Die katholische Kirche steht vor einer fundamentalen Schwierigkeit. Einerseits sich selbst treu zu bleiben, andererseits aber auch dem zu entsprechen, was die Menschen bewegt. Also quasi moderner zu werden, ohne den eigenen Kern zu verlieren. Darüber habe ich mit Christiane Florin, Religionsredakteurin bei uns im Deutschlandfunk, gesprochen. Sie hat eine sehr klare Haltung bei dem Thema, hat 2017 ein Buch veröffentlicht, Der Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Und wir haben gemeinsam nachgedacht über die Reformfähigkeit der Kirche und auch darüber, wie diese interne Auseinandersetzung vielleicht auch schon was Sinnstiftendes hat für Katholiken in der heutigen Zeit. Gerade ist ja in Fulda die Deutsche Bischofskonferenz zu Ende gegangen, wo sich die katholische Kirche in Deutschland auf eine Art Reformprozess verständigt hat. Vor dem Hintergrund des Missbrauchsskandals, der Diskussion über den Zölibat, der Frage der Gleichberechtigung der Frau. Habe ich was vergessen an aktuellen Problemstellungen?
Na, alles hängt mit allem zusammen. Und ein Problem für die Hierarchen ist sicherlich auch, dass die Engagierten, also das Kernmilieu in den Gemeinden, jetzt auf die Barrikaden geht. Man hat ja lange keine protestierenden Katholikinnen und Katholiken gesehen. Und die gibt es jetzt eben seit einiger Zeit.
Das heißt plötzlich die Auseinandersetzung mit den Gläubigen?
Ja, mit den Gläubigen und zwar mit den ganz besonders Treuen. Also mit denen, die bisher immer gesagt haben, ja, es ist zwar nicht alles so, wie ich mir das wünsche, aber ich bleibe noch treu dabei. Und die drohen ja jetzt. Die sagen ja jetzt, wir sind bald weg.
Das ist vielleicht dann auch die Erklärung dafür, dass man jetzt erstmals versucht, einen Umgang damit zu finden, dass es jetzt wirklich um den Kern geht und auch, ich sage mal, die da oben merken, ihnen laufen unter Umständen die Treuesten weg?
Na, die katholische Kirche ist ja ein eigenartiges Konstrukt. Die ist ja eine absolute Monarchie, also ein autoritäres System. Und wer da Mitglied der Hierarchie ist, ist nicht auf die Zustimmung von unten angewiesen. Also denen kann es im Grunde egal sein, was das Kirchenvolk denkt. Ob die jetzt treu sind oder nicht, man muss ja auch sagen, das Gros des Kirchenvolks sagt einfach gar nichts. Also die jetzt auf die Barrikaden gehen, sind ja eine Minderheit. Man weiß aber aus Umfragen, die Positionen, die die vertreten, die sind in Deutschland schon mehrheitsfähig. Aber der Klerus muss eigentlich überhaupt nicht reagieren. Aber offenbar scheint ja Bischöfen, Priestern, Generalvikaren so ein bisschen unwohl zu sein angesichts, ja auch angesichts dieser Bilder und angesichts der Forderungen, die da erhoben werden.
Zumindest mit Blick auf Deutschland, was mir die Frage in den Kopf hat schießen lassen, ob das ein rein deutsches Phänomen eigentlich ist.
Nein, das ist kein rein deutsches Phänomen. Es wird ja demnächst im Oktober in Rom die sogenannte Amazonas-Synode geben. Da wird es also um Länder in Südamerika gehen. Und dort sieht man auch, es gibt kaum noch Priester, jedenfalls nicht genug, um die Gemeinden mit der Hostie zu versorgen, mit der Eucharistie zu versorgen. Auch dort möchten Frauen gleichberechtigt sein, auch dort möchten Frauen Ämter. Es wird immer von bestimmter Seite, von konservativer Seite gesagt, das sei ein deutsches, sei sozusagen ein Problem von deutschen Luxusweibchen. Aber das, aber das stimmt einfach nicht. Das weiß man aus vielen Diskussionen. Was vielleicht ein bisschen anders ist, ist in Deutschland, dass es hier eine so lange Tradition hat, dass es hier schon lange einen selbstbewussten Laienkatholizismus gibt, dass es schon lange eine Auseinandersetzung mit Rom gibt, immer auch so dieses Bild in Rom, oh, die deutsche Kirche, die ist ja besonders renitent, auf die müssen wir besonders aufpassen.
Und stimmt das?
Ja, es stimmt. Ne? Wenn man sich 20 Jahre an die Situation vor 20 Jahren erinnert, an die schwangeren Konfliktberatung, das war ja eine große gesellschaftspolitische Auseinandersetzung, ob die katholische Kirche in diesem Beratungssystem bleibt. Und damals hatten die Bischöfe entschieden, die Mehrheit der Bischöfe, sie bleiben darin. Und dann kam auch durch Intervention von zwei deutschen Bischöfen dann der römische Pfiff, Rückpfiff sozusagen, ihr müsst da aussteigen, das ist mit der Lehre nicht vereinbar. Also das ist ja auch vielen, die Debatte verfolgen und die schon ein bisschen älter sind, ist das ja noch in Erinnerung, wie angespannt dieses Verhältnis zwischen Rom und der Kirche in Deutschland ist.
Jetzt versucht die katholische Kirche in Deutschland den sogenannten synodalen Weg zu gehen. Was genau heißt das?
Ich würde sagen, es ist eine Wanderung mit unbekanntem Ziel, aber eine Wanderung, bei der man sich nicht im physischen Sinne bewegt, sondern bei der man sehr viel sitzen muss. Also man bewegt sich durch Sitzen. Ein Sitzungsmarathon ist da angekündigt. Der synodale Weg, den muss man sich sicherlich vorstellen, so wie eine Art parlamentarische Versammlung. Also es werden in einer Versammlung, die in Frankfurt tagen wird, im Frankfurter Dom, Bischöfe dabei sein, Priester dabei sein, Ordensleute dabei sein, aber eben auch sehr viele nicht geweihte Wesen, die heißen ja Laien, bisschen despektierlich. Und die stimmen über Reformvorschläge ab. Die stimmen ab darüber, ob überhaupt etwas verändert werden soll und wenn ja, was. Und dieser synodale Weg ist eine Reaktion auf die Studie zu sexualisierter Gewalt, die vor einem Jahr veröffentlicht worden ist. Mhm. Die Studie hat so bestimmte Risikofaktoren benannt, so Bedingungen, die es den Tätern leicht gemacht haben und den Opfern schwer gemacht haben. Und aus dieser Studie leiten sich die Themen ab, über die dort in Frankfurt 2 Jahre lang diskutiert werden soll.
Und könnte dann am Ende zum Beispiel sowas stehen wie, die deutsche katholische Kirche entscheidet sich dafür, den Zölibat abzuschaffen?
Also da gab es ja einen Brief aus Rom, der nochmal klargestellt hat, was sowieso jeder wusste, die deutsche katholische Kirche kann Entscheidungen von dieser Tragweite nicht treffen. Mhm. Abschaffen den Zölibat, da muss man halt fragen, was wäre das? Das ist damit gemeint, dass jemand, der sich zum Priesteramt entscheidet, dieses Versprechen gar nicht mehr eingehen muss, dass der also sowohl Priester sein kann, als auch heiraten darf? Oder ist damit gemeint, dass jemand, der schon verheiratet ist, noch zum Priester geweiht werden kann? Mhm. Letzteres, das gilt ja nicht als ausgeschlossen. Dass also verheiratete Männer, die schon ein gewisses Alter erreicht haben, vielleicht sexuell nicht mehr hochaktiv sind, dass die zu Priestern geweiht werden können.
Das ist dann aber tatsächlich auch immer so eine, ja, Gratwanderung ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man versucht schon, eine Lösung zu finden, die irgendwie noch mit der, in Anführungsstrichen, reinen Lehre übereinzubringen ist, aber man will sich auch nicht komplett öffnen, sage ich jetzt mit meinem komplett außenstehenden Eindruck.
Ja, es gibt in der katholischen Kirche ja starke Beharrungstendenzen, das ist ja unübersehbar. Es gibt einen Flügel, der sagt, wir haben eine gute Ordnung und von dieser guten Ordnung weichen wir doch nicht ab, weil es da sexuellen Missbrauch gibt oder weil da ein paar Frauen demonstrieren und sagen, bei euch ist ja gar keine Gleichberechtigung, sondern diese Ordnung ist göttlich gestiftet und die muss erhalten werden. Und ja, die Frage ist eher eine politikwissenschaftliche Frage, wie lässt sich ein solches an sich geschlossenes System ändern? Lässt das sich überhaupt durch Reformen ändern? Mhm. Klar, es wird immer ein bisschen geschraubt, aber die grundsätzliche Vorstellung, zum Beispiel, man braucht eine Klerikerkaste, man braucht eine Priesterkaste und die müssen in besonderer Weise leben, damit sie auch eine besondere Stellung einnehmen können. Daran ändert sich ja nichts, sondern es wird nur ein bisschen an den Zugangsbedingungen jetzt geschraubt. Und weil man halt sieht, okay, es gibt zu wenig Priester, da versucht man die Hürde ein bisschen abzusenken. Aber an dem Grundgedanken, dass irgendwie durch die Weihe mit einem Menschen oder mit einem Mann, es geht ja nur bei Männern, was ganz Besonderes passiert, daran hält man ja weiterhin fest.
Weil das sonst quasi die Grundfesten, auf die man sich verständigt hat, auflösen würde und damit einfach die Kirche als solche in Frage gestellt
ja,
würde.
Ja, damit würde die Kirche als solche in Frage gestellt. Denn es ist ja, es steht meiner Ansicht nach jetzt hier auch bei diesem synodalen Weg ja außer Frage, dass es geweihte Männer geben muss, dass die in direktem Draht zu Gott stehen und dass die eben etwas mehr zu sagen haben sollen als diejenigen, die keine Weihe haben.
Hm. Du hast eben schon gesagt, es wurde da schon ein bisschen zurückgepfiffen aus Rom. Und als ich dich für dieses Gespräch angefragt habe, habe ich dich gefragt, ob da die deutsche Kirche tatsächlich auch so ein bisschen revolutionär unterwegs ist und auf Konfrontationskurs Richtung Rom unterwegs ist. Und ich meine bei dir, eine gewisse Skepsis wahrgenommen zu haben.
Also durch den Brief aus Rom fühlen sich natürlich jetzt die, die den synodalen Weg durchgesetzt haben, wie deutsche Helden. Ja, die fühlen sich eben jetzt, wow, das war jetzt gar nicht so einfach, das haben alle mitbekommen und wir haben es jetzt vor ein paar Tagen eben geschafft, dieses Ding zumindest auf dem Papier erstmal durchzuziehen. Nur wenn ich mir dann angucke, was diejenigen Bischöfe, die für den synodalen Weg stehen, was die dann tatsächlich wollen oder was die fordern, da fällt mir nicht so rasend viel auf, was ich überhaupt mit dem Wort Reform verbinden würde. Also ne, Marx, Kardinal Marx, der ja nun wirklich die Anführerfigur da jetzt auf diesem Weg sein soll von Seiten der Bischöfe, der hat ja ganz klar gesagt, also über Frauenordination und in diesem Sinne eben Gleichberechtigung zu allen Ämtern, da reden wir natürlich, können wir drüber reden, aber da werden wir nichts entscheiden und er macht auch nicht den Eindruck, als sei das für ihn jetzt ganz schlimm, dass er da, also er macht nicht den Eindruck, als wollte er da überhaupt was erreichen.
Wobei allein diese Tatsache, dass man sich der Diskussion mit den Laien öffnet und da so eine Art Versammlung schafft, ist das nicht schon für die Kirche dann ein enormer Schritt?
Ja, in Deutschland gab es das halt schon mal. Ne? Okay. Es gab schon mal Anfang der 70er Jahre eine Synode, da war die Stimmung noch eine ganz andere, einfach auch im Gefolge von 68. Da war viel mehr Aufbruchsstimmung als jetzt. Und da gab es auch Beschlüsse, die wurden dann nach Rom gegeben und in Rom wurde das nicht mal, glaube ich, zur Kenntnis genommen. Es wurde eigentlich nicht mal ignoriert. Und diese Erfahrung sitzt vielen Älteren noch in den Knochen. Insofern ist es nicht so ganz revolutionär, es ist nicht ganz neu. Aber es kommt immer darauf an, wie man jetzt drauf guckt, ne? Ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Also ich komme viel an der Basis rum und da spüre ich überhaupt nichts von Aufbruchsstimmung. Also das Wort synodaler Weg ist ja schon nicht sonderlich mitreißend, sondern eher so ehrfurchtgebietend. Und viele sagen dort, Mensch, wir haben schon in so vielen Runden, Gesprächsprozessen oder egal wie das Ding hieß, gesessen und nie ist irgendetwas von dem rausgekommen, was wir uns vorgestellt haben. Immer waren die, die auf die Ordnung gepocht haben, auf die Einhaltung der Ordnung, immer waren die stärker. Und warum soll das jetzt anders sein? Nur weil der Druck etwas höher ist im Kessel?
Aber wenn die Stimmung so ist und wenn, wie wir gerade festgestellt haben, die katholische Kirche tatsächlich auch nur bedingt wandlungsfähig ist, weil das ihre Strukturiertheit, ihre Verfasstheit in Frage stellen würde, was nützt das alles dann?
Ja, das ist das große Rätsel, warum überhaupt noch 23 Millionen Mitglieder dieser Kirche sind. Ne? Ich frage mich ja eigentlich nie, warum die Austrittszahlen so hoch sind, sondern warum die Zahl derer, die noch drin sind, so hoch ist. Weil ja die Beziehung zu einer Kirche oder die Mitgliedschaft zu einer Kirche nicht alleine rational zu erklären ist. Viele haben diese Vorstellungen eben schon im Zuge von 68 gehabt, da muss sich doch was ändern, an der Sexualmoral muss sich was ändern, an diesem ganzen Autoritätsgehabe muss sich was ändern. Nie ist was draus geworden und trotzdem bleiben sie dabei, weil es letztlich eine Liebesbeziehung ist von vielen, die man eben nicht mit Mitteln der Vernunft oder mit so einem Punkteplan nach dem Motto, da hacke ich jetzt ab, was ich erreicht habe und wenn ich das nicht geschafft habe, dann gehe ich. Nicht erklären kann. Ne? Das ist nicht wie, so, wie bei so einer, ich sag mal, wie bei Tinder. Man guckt sich den oder die an und denkt, ach, passt nicht, wegwischen. So läuft das halt nicht in einer Kirche. Ich hatte ja vergangene Woche eine sehr, ich sag mal, konservative Katholikin im Gespräch. Ja. Und die habe ich gefragt, was würden Sie denn machen, wenn sich jetzt die Forderungen von Maria 2.0 verwirklichen ließen und wenn tatsächlich Frauen Priesterin würden, würden Sie dann, als jemand, der das falsch findet, würden Sie dann austreten? Und da hätte man ja eigentlich nach dem Drohungsszenario einer Spaltung erwarten müssen, dass sie sagt, ja, dann bin ich weg. Hat sie also eine lange Pause gemacht und sagte, ja, also ich fände es schwierig, aber austreten würde ich nicht. Ja, also es gilt für die eine wie für die andere Seite.
Vielleicht ist dann tatsächlich auch diese Auseinandersetzung über den Sinn der eigenen Konfession inzwischen auch was heutigen Konfessionen eigen ist. Also, dass es nicht mehr nur der Glaube ist, sondern dass es tatsächlich auch, dass ich kann daran mitwirken, wie dieser Glaube aktiv gestaltet wird, wie die Struktur dieses Glaubens verfasst ist.
Ja, also viele haben sich ja auch so eine Nische eingerichtet und nehmen sich aus diesem eigentlich sehr autoritären und so klar wirkenden Gebäude, brechen sich da irgendein Teil heraus, der für sie eben passt, der ihnen hilft. Also das ist eigentlich schon sehr individualisiert, obwohl kein Papst und kein Bischof das so zugeben würde. Mhm. Und ich meine ja auch, dass zum Katholischen immer so eine gewisse Leidenslust dazugehört. Ja? Also diese Auseinandersetzung, diese harte Institution als Gegenüber, die gehört einfach zu dieser Konfession dazu. Anders als beim Evangelischen, wo man sich selber hinsetzen darf, Bibel lesen darf und sich seine eigenen Gedanken machen darf. Ich hatte ein Streitgespräch mal mit einem Bischof und da sagte der mir, ja, also Sie sollen jetzt Jesus' Worte gar nicht so überschätzen. Sie müssen immer gucken, was sagt auch Ihre Kirche dazu. Ja, also dieses, wo man dann denkt, oh wei. Ja. Aber das gehört zum Katholischsein einfach dazu. Diese Auseinandersetzung mit der Institution, die eben angeblich göttlich gestiftet ist, heilsrelevant und was weiß ich nicht alles, die kann man nicht einfach ausblenden und nur sagen, so, ich habe meinen Glauben, das ist meine Botschaft und ich pick mir raus, was für mich gut ist. Es geht an dieser Institution nicht vorbei. Und bei vielen ist dann trotz aller Enttäuschung immer noch nicht die Erwartung, aber die Hoffnung, dass ihre Bitte oder ihre Proteste irgendwann mal erhört werden.
Der Tag am 27. September 2019. Wir freuen uns wie immer über Fragen, Feedback, Diskussionsanregungen oder Themenvorschläge an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und wünsche ein schönes Wochenende. Tschüss!